Ja, so eine Predigt vorbereitet ist immer so ein Weg mit Gott. Das ist immer so, es ist wie nicht, ist für mich wirklich auch so ein Wunder, dass das, wie das an mich wächst, wie das wird, wie man vielleicht mit einer Idee startet und dann plötzlich merkt man aber, Gott geht mit dem noch einen anderen Weg und hat noch einen anderen Gedanken. Aber ich freue mich, dass wir heute Morgen miteinander erstens einfach Pfingsten feiern, dass wir überhaupt eben wissen, was Pfingsten ist und auch darum auch besonders Freude haben, weil wir wissen, das hat sehr wohl etwas mit unserem Leben zu tun. Und dass wir uns auch in der Predigt dürfen mit dieser Geschichte von Pfingsten und mit dem, was dort vor 2000 Jahren passiert ist, dürfen befassen. Und das auch in der Apostelgeschichte nachlesen können. Die ganze Apostelgeschichte ist ja quasi ein Bericht über die Geburt der christlichen Kirche. Wie sind Gemeinden entstanden? Mit welchen Schwierigkeiten haben sie zu kämpfen gehabt? Und dabei entdeckt man ganz früh, dass es von Anfang an schon eben umkämpft war. Und die ganze Kirchengeschichte hat sich das nicht verändert. Auch wenn wir vielleicht da in unserer westlichen Kirche so ein bisschen ein bequemes Leben haben, es ist nicht so schwierig, wir haben es gut miteinander, wir können eben unverfolgt in dem Sinn auch den Glauben leben. Aber wir haben es beim Claude schon gemerkt, das heisst nicht, dass es deswegen immer per se muss einfacher sein muss oder dass es dann einfach mega einfach ist und alle das auch toll finden auf dieser Welt, sondern auch dort ist es umkämpft. Und aber auch jetzt, wenn wir auch Gottesdienst haben, wird es Orte geben auf der Welt, wo sich Christen im Geheimen treffen müssen, wo sie verfolgt sind, wo sie vielleicht im Gefängnis sitzen, nur weil sie an das glauben, was vor 2000 Jahren passiert ist. Weil sie von dieser Gegenwart von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist angerührt worden sind und sie darum dort sind, wo sie jetzt heute stehen. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, war ich geufert. Ich habe am Ufer an meiner Predigt gearbeitet. Ich bin quasi auch von Ufer her gekommen. Und auch die Jünger sind von Ufer her gekommen, wo Pfingsten passiert ist. Und da möchte ich euch gerade aus der Apostelgeschichte gerade die ersten paar Verse noch mal so lesen, so ein bisschen im Sinn von, woher kommen wir überhaupt? Und die Apostelgeschichte ist ja vom Lukas geschrieben worden. Er hat das am Theophilus geschrieben. Lieber Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Also quasi, da bezieht er sich zurück aufs Lukas-Evangelium. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und er sprach mit ihnen über Gottes neue Welt. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also es ist etwas passiert da auf, und Jesus hat sich verabschiedet, er ist weggegangen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Wenn man sich von jemandem verabschiedet für eine unbestimmte Zeit, weil er vielleicht auf eine längere Reise geht, aber manchmal auch so ein Abschied am Ende vom Leben. Man merkt, das Leben geht zu Ende. Man muss sich von jemandem, auch auf Zeit trennen, weil man die Hoffnung hat, dass man sich in der Ewigkeit wieder sieht. Dann sind ja manchmal noch so die Fragen: Was ist jetzt noch wichtig? Was muss ich noch sagen? Was muss ich meinen Jüngern noch mitgeben? Was müssen sie noch unbedingt wissen? Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Jünger auch ganz ein schwieriger Moment war. Also ganz auch eine Verunsicherung war. Zuerst die Kreuzigung, die sie nicht verstanden haben. Dann das Wunder der Auferstehung. Und dann eben die verschiedenen Begegnungen nach der Auferstehung, wo er plötzlich wieder da war, wo sie mit ihm essen konnten, wo sie mit ihm am See waren. Und sie wieder gute Momente hatten, auch Sachen können persönlich klären, wenn wir an Petrus denken. Ups, merke ich gerade, ich habe falsch ausgedrückt, super. Und dann lässt er sie einfach quasi zurück mit einem Versprechen. Und sie sollen einfach warten. Sie sollen warten. Ich muss das auseinandernehmen, das geht so nicht. Sorry. Das ist auch mal nicht aufgepasst beim Einordnen. Genau, sie sollen einfach warten und er hätte dann quasi, sie sollen auf den Heiligen Geist warten. Und dann steht im Apostelgeschichte 1,8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und überall auf der Erde. Also gemäss dem Text der Apostelgeschichte sollen sie den Heiligen Geist bekommen und damit Kraft haben, Zeugen sie für Jesus. Ist es einfach, Zeugen sie für Jesus? Wie geht es dir damit, wenn du den Geist Gottes empfängst? Wir alle sind Zeugen von Jesus. Fällt es uns einfach, Zeugen zu sein für ihn? Ich komme später nochmal auf das zurück. Jetzt stehen also die Jünger da, sie schauen zum Himmel, schauen auf in die Wolke, in denen jetzt Jesus gerade verschwunden ist. Und Jesus hat ihnen ja schon während seinem Leben, wo er mit ihnen war, den Heiligen Geist versprochen, hat immer wieder davon geredet, dass es ein Tröster wird sein, dass er ihnen alles wird zeigen und sie daran erinnern, was sie sagen sollen. Und dass er dann wieder zurückgeht zum Vater. Und in dieser Zeit zwischen Auferstehung und Auffahrt sind die Jünger auch mal zusammen gewesen und dort ist Jesus auch vorbeigekommen. Also das heisst, nicht ganz alle, außer dem Thomas. 10 Jünger sind da gewesen. Der Judas war ja auch schon nicht mehr da gewesen. Und dort hat Jesus bereits den Heiligen Geist den Jüngern zugesprochen. Er hat sogar gesagt, sie waren in einem geschlossenen Raum gewesen und dann war Jesus da gewesen und plötzlich hat er gesagt, Jesus hauchte seine Jünger an und spricht, empfangt den Heiligen Geist. Also nicht nur am Pfingsten haben sie den Heiligen Geist empfangen, schon voran, als Jesus gelebt hat, hat er ihnen den Heiligen Geist wie ja, zugesprochen oder eben hat sie angehaucht. Und das hebräische Wort, das im Heiligen Geist verwendet ist ja Ruach. Und Ruach steht für Atem, für Wind oder auch für das Wirken von Gott. Daher macht das angehaucht werden auch im Sinn vom Wort wirklich Sinn. Die Geschichte erzählt nicht, was das bei den Jüngern ausgelöst hat. Ob sie irgendetwas gespürt haben in dem Moment, ob sich irgendetwas verändert hat. Also wahrscheinlich wahnsinnig spektakulär ist das nicht gewesen, oder? Hat sie einfach angehaucht, empfangt den Heiligen Geist. Und mehr steht nicht dagegen, etwas passiert. Aber 50 Tage nach Pessach haben dann die Juden Pfingstfest geführt. Das haben wir letztes Mal schon vom Ottmar gehört, wenn allenfalls jemand über Schawot, das jüdische Pfingstfest, noch etwas wissen will. Ich habe noch mal ein paar Kopien gemacht, dürft ihr das gerne mitnehmen. Und wegen dem Pfingstfest sind ab Pfingsten eben ganz viele Juden, unter anderem auch die Jünger, die ja auch Juden waren, haben sich wieder in Jerusalem getroffen. Und auch, sie sind wieder miteinander zusammen gewesen, sie haben sich getroffen, das würden wir auch so machen, wenn wir Freunde sind, wenn man miteinander unterwegs ist, haben sie sich getroffen. Und dann, wo sie so zusammen waren, ist eben das Außergewöhnliche passiert, wo wir dann von Pfingsten lesen. Und das lese ich euch jetzt vor. Und zwar aus dem zweiten Kapitel, die Verse 2 bis 13. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pader, Bemeder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Potros und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber, und doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte ein den anderen, was soll das bedeuten? Einige spotteten aber, die haben doch nur zu viel getrunken. Es tönt also ein Brausen vom Himmel wie bei einem Sturm. So etwas wie Feuerzungen sind auf die Anwesenden abgefallen und alle haben die verschiedenen Sprachen anverreden. Nachher, auch an dem Pfingstmorgen, hat dann der Petrus eine Rede gehalten und er hat ihnen das Evangelium erklärt. Er hat ihnen erklärt, was es mit dem Jesus auf sich hat und dass sie sollen umkehren und wieder zu Gott zurückkehren. Die einen haben den Eindruck gehabt, sie seien betrunken. Ich finde das wirklich lustig. Stellt euch das mal vor. Also ihr alle kennt auch Betrunkene. Sind auch schon Betrunkenen begegnet, oder? Also ich habe noch nie erlebt, dass die andere Sprache können, wenn die betrunken sind. Also die reden blöd, die reden laut, die reden machen alles Mögliche, aber also eine Fremdsprache lernt man, glaube ich, mit Alkohol nicht. Das wäre mir das Allerneueste. Also, ja, ich habe das immer noch nie erlebt. Also, die Vorstellung, dass wenn man betrunken ist, dass man dann kann in fremden Sprachen reden, das finde ich jetzt schon noch speziell. Aber offensichtlich war das eine komische Stimmung und wahrscheinlich haben die gedacht, da stimmt doch etwas nicht. Was man aber weiss, ist, dass am Schluss von dem Tag oder von dem Abend oder was auch immer das war, ein Nachmittag, 3000 Menschen neu sich zu dem Jesus gezählt haben. Also ich glaube, man kann sagen, an dem Tag ist in Jerusalem eine Erweckung passiert. Und wie hat sich das gezeigt? Was sind so die Merkmale von diesem Pfingsttag? Ein Brausen wie ein Sturm. Und man hat dann gehört, die Leute sind aufgrund von dem offensichtlich Übernatürlichen, was da passiert ist, sind sie schauen. Sie waren nicht alle da, die Jünger waren unter sich. Und dann sind die Leute schauen, weil sie das Gefühl haben, oh, da passiert etwas, das kennen wir. Aber irgendwo, wenn Musik ist oder so, dann wollen die Leute schauen und sind gewundert, oder? Aber bei einem Sturm, also wenn ich mir vorstelle, es war ein Sturm, also dann gehe ich in der Regel weg. Dann denke ich, oh, da kommt ein Gewitter, ich gehe mich in den Schermen oder ich gehe an einen Ort. Also darum war es wahrscheinlich etwas anderes wie ein klassischer, ich sage jetzt, wie ein klassisches Unwetter oder ein klassischer Sturm. Weil dort würde man sicher nicht hingehen. Also dort, wo der Wirbelsturm ist, dort geht man nicht her. Von dem geht man eigentlich eher weg, oder? Und sie haben gesagt, etwas wie Feuerzungen. Auch da haben sie wahrscheinlich wie Mühe gehabt, das überhaupt zu beschreiben, was das überhaupt ist. Aber sie haben etwas von dieser Heiligkeit, von dieser Gegenwart von Gott gemerkt. Wir alle kennen die Geschichte von Mose in der Wüste, wo er am brennenden Dornbusch begegnet. Auch das war ein Feuer, nicht im klassischen Sinn ein Feuer, das einfach jemand anzündet und am Schluss liegt ein Aschenhaufen da. Sondern der Busch hat brennt, aber ist nicht verbrannt, oder? Und der Mose hat in dem Moment, wo er sich genöchert hat, hat er gemerkt, er war auch angezogen und hat gemerkt, das ist etwas Besonderes. Und Gott hat zu ihm gesagt, zieh die Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Und ich glaube auch, die Menschen, die dort angezogen waren an diesem Tag, die haben etwas von dem heiligen Boden gespürt, was auch da passiert ist. Und die Predigt von Petrus hat Betroffenheit ausgelöst. Menschen sind überführt worden von dem, wie das Leben aussieht. Ich muss wieder schauen, was da bei mir weitergeht. Das habe ich jetzt schon erzählt. Das ist doch gut. Genau. Und ich glaube, es hat immer wieder so erweckliche Momente gegeben in der Kirchengeschichte. Auch wir sind in Bewegung als Heilsarmee, wo eine erweckliche Geschichte hatte. Plötzlich hat da eines Gefühl gehabt, die Not in diesem London ist so gross, da muss etwas passieren. Er ist auf die Straße gegangen, hat die in den Saal geholt, hat ihnen das Evangelium erzählt und es sind immer mehr dazugekommen. Sie haben einander davon erzählt. Auch die Methodisten tragen eine erweckliche Geschichte und viele andere auch. Auch heute noch berichten Organisationen wie Open Doors von Erweckungen in islamischen Ländern. Und Ich hoffe, es geht euch wie mir. Wir alle tragen eigentlich den Wunsch in uns, dass Erweckung auch bei uns passieren darf. Dass eben plötzlich ganz viele Leute wissen würden, was Pfingsten bedeutet, weil sie Pfingsten erlebt haben. Dass das, was da so schläft und so gleichgültig ist, dass das verwacht. Wer möchte nicht dabei sein, wenn Gott etwas Gewaltiges tut und wir plötzlich dann Augenzeugen werden, wie damals die Jünger? Sie haben ja gar nichts gemacht. Sie waren einfach da. Gott ist über sie gekommen. Sie konnten das Evangelium ganz frei verkünden, sogar in Sprachen, die sie nicht einmal können. Und Gott hat etwas bewirkt. Aber für mich bleibt es ein Mysterium, wann und wo solche Erweckungen passieren. Was braucht es denn? Was haben die Jünger gehabt? Was haben sie gemacht? Jesus hat ihnen einfach gesagt, wartet. Das ist nicht sehr spektakulär, wartet einfach. Ich mache es. Und vielleicht ist das auch ein Geheimnis, dass man eben Erweckung nicht machen kann, sondern dass es Gott macht. Aber wenn man so in der Kirchengeschichte tut, sieht man auch, dass oft auch das Gebet, das ernste Gebet um etwas ringen, auch eine Veränderung kann herbeiführen kann. Und der Anfang von einer Veränderung kann sein. Aber machen können wir es nicht. Es ist einfach Gnade, wenn Gottes Geist wirkt. Und sein Wort sagt ja auch, sein Geist wirkt dort, wo er will. Und nicht dort, wo wir wollen. Oder wo ich will. Was ist also für uns jetzt heute ab Pfingsten 2024? Wie so ein bisschen das Gebot der Stunde. Wie können wir heute das Wirken von Gottes Geist erfahren, erleben und auch weitergeben? Wie können wir heute wirksame Zeuge sein? Ich habe vorher gesagt, vielleicht geht es so wie mir. Es ist nicht so einfach, dass die Leute überhaupt irgendetwas hören. Ich kann mich ihnen ja nicht aufdrängen. Und da hat mir Gott zwei Sachen aufs Herz gegeben. Das erste war, acht auf den sanften Hauch und die leisige Brise. Hat nicht nur Ausschau nach dem grossen Spektakel, wo alle dann herlaufen und es merken, sondern acht auf dort, wo mein Geist ganz leise kommt. Eben wie bei dem Hauch bei den Jüngern. Empfangt den Heiligen Geist, ich hauche euch nur an. Oder nur so eine Brise, ihr kennt das ja sicher so im Wald, wenn so der Wind durch die Blätter geht. Oder? Kein Sturm, aber man nimmt etwas wahr. Und wie gesagt, es war Ufer, als ich am Schreiben war. Und dann hat mich Gott rausgerufen. Ich bin am Morgen aufgestanden, ich wollte noch, nein, es ist nicht wahr, es war am Samstag, nach Ufert. Am Samstag nach Ufert. Und ich wusste am Morgen so, ich muss jetzt noch mal hinter die Predigt, sie ist noch nicht fertig. Und dann bin ich verwacht und habe gesagt, komm voraus. Ich dachte, also gut, dann komme ich voraus, lege ich mich jetzt halt an, gehe voraus, bin in den Wald rauf. Mein bekannter Weg. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ja, da will mir Gott etwas sagen, da will mir Gott etwas zeigen. Und es war eben so ein Morgen, es hat so ein bisschen ganz leicht gewindet, ein bisschen Beise hat es noch gehabt. Und plötzlich habe ich gemerkt, es braucht die Wachsamkeit und es braucht all meine Sinn. Ich habe ein ganz spezielles Erlebnis gemacht. Ich bin dann so gelaufen auf einem Weg, den ich kenne. Und ich muss mir vorstellen, da gibt es so Wege, das sind, die sind noch so ein bisschen, in der Mitte hat es noch ein bisschen Sand, damit die Reiter können quasi durchlaufen können. Und ihr wisst auch, auf diesem Weg, dann hat es wieder so einen Pferdehaufen und dann schmeckt das stark, oder? Und ich bin dort so drauf gelaufen und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich laufe zmitzt durch einen Stall durch. Also es hat nach Ross geschmückt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann dachte ich, da ist irgendwo am Boden irgendwo ein Haufen. Es ist da. Nichts. Weit und breit, keine Pferdegagel am Boden, aber es hat geschmückt, wie wenn ich mitten im Roststall stehen würde. Und es war, wenn Gott sagen würde, brauch all deine Sinn, schmück los. Manchmal ist es nicht ganz offensichtlich, was passiert, aber bis wachsam, bis aufmerksam. Und ich habe bis heute, vielleicht hat irgendeiner angeprünstet, das kann schon sein, weiß ich nicht, aber ich habe das so speziell gefunden, es hat nichts darauf hingedeutet, dass da irgendwas Ross durch ist, aber es hat geschmückt, wie wenn ich mitten im Roststall stehen. Mega. Und ich bin nachher an x Häufen vorbeigelaufen. Es hat nie mehr so stark geschmückt wie dort auf dem Weg. Das war sehr speziell. Und ich habe dann gemerkt, die Aufmerksamkeit, die Gott von mir will, ist umkämpft. Ich meine, in diesen Tagen vorher, ich war allein, Gott hatte viel Gelegenheit gehabt, immer wieder mit mir zu reden. Aber ich merkte, ich war immer wieder abgelenkt von meinem Handy, habe wieder irgendetwas geschaut, habe wieder etwas nachgeschaut. Ich habe wie die Aufmerksamkeit in mir nicht schenken. Und darum hat er mich rausrufen. Ich habe gesagt, komm raus, du musst rauskommen, komm raus, ich muss dich wie so richtig spüren. Und ich bin dann wirklich so mit einem offenen Herz, mit offenen Augen durch den Wald gelaufen und Gott hat immer wieder in verschiedensten Formen einfach zu meinem Herz geredet. Und ich möchte euch Mut machen zu dieser Wachsamkeit. Mut machen, eure Sinn zu brauchen, alle. Eure Ohren, eure Augen, euer Tastsinn, euer Geschmackssinn. Manchmal kommt uns irgendein Geschmack auf die Zunge, merkt, da will mir Gott etwas sagen. Im Hesekiel steht es, das, wo der Prophet die Schriftrolle gegessen hat, sei süß wie Honig. Oder? Sachen, die uns wie in Erinnerung gerufen werden. Ah, das will Gott mir mit dem sagen. Manchmal braucht er auch diesen Sinn, um uns etwas zu erklären. Das Zweite ist das Feuer als Zeichen vom Heiligen Geist. Und schon ganz früh hat mir Gott einen Text gegeben aus dem 1. Korinther 3. Und ich gewusst habe, der ist heute Morgen dran. Und da geht es auch um Feuer. Und es geht darum, was das Feuer von Gott kann bewirken kann. Und ich lese euch aus 1. Korinther 3, Verse 10 bis 15. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemand aus dem Feuer zieht. Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und der Gottes Geist in euch wohnt. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Da geht es also auch um ein Feuer. Und wo Ottmar letzten Sonntag gesagt hat, ja, es ist, kommt nicht darauf an, wir sind alle gerettet und es ist alles gut, haben gedacht, das muss ich dann noch ein bisschen korrigieren nächste Woche, das habe ich jetzt in meinem Text ein bisschen anders gelesen. Genau. Also das stimmt natürlich und das steht ja da auch. Wir sind gerettet durch Christus, nicht unsere Werke retten uns, das ist definitiv so. Und trotzdem werden wir mit diesem Text aufgefordert, zu prüfen und immer wieder herzuheben und zu sagen, was Jesus hat in meinem Leben ist gut gebaut, ist gut investiert, hat Bestand in der Ewigkeit. Meine Eltern sitzen da und wir sind im Moment dran, ihr Haus zu räumen. Und ich habe so, das ist so ein schmerzlicher Prozess. Das ist für sie ein schmerzlicher Prozess. Das ist auch für uns zum Räumen als Kind ein schmerzlicher Prozess. Weil man merkt, wie schnell die Sachen, die wir auf dieser Erde uns kaufen, erwerben, wie wertlos die sind am Tag, wo wir mal nicht mehr sind. Also in dem Moment, wo man so ein Haus räumt, sie sind noch da, sie erleben das noch mit. Bei den Schwiegereltern, sie sind nicht mehr da. Dort machen das Kind jetzt ohne sie. Es ist sehr schmerzlich zu merken, wie die Sachen einfach augenblicklich an Wert verlieren. Wir können wirklich sagen, wenn wir das Feuer kommen lassen, es würde verbrennen. Oder? Von dem bleibt nichts Bestand. So gut man das investiert hat und gut gemeint hat und auch gebraucht hat, wo man es gebraucht hat, natürlich auf dieser Erde. Aber ich habe dann gemerkt, ich will in meinem Leben nicht einfach Schätze ansammeln oder Sachen haben, die schlussendlich nicht Bestand haben vor Gott. Die nicht Bestand haben in dem Bau, den Gott in meinem Leben bauen will. Was hat in meinem Leben Stand? Wo bauen wir das Fundament von Christus auf eine gute Art und Weise weiter? Und wo bauen wir vielleicht ein eigenes Fundament oder bauen einfach weiter nach meinem Wertesystem, nach meinem Wissen, nach meinem Können, nach meiner Gesundheit, nach meinem familiären Glück. Auf dem baue ich auf. Und die Frage ist, bin ich immer wieder parat, den Geist Gottes einzuladen, meine Baumaterialien prüfen zu lassen. Und sagen, ja, schick du deinen Geist. Schick du deinen Geist und prüf du mit deinem Feuer, was Bestand hat. Und lass mich erkennen, und das braucht wirklich Weisheit, wo ich in meinem Leben wie soll investieren soll. Wo ich wie soll bauen soll. Und wie würde mein Leben aussehen, wenn ich es so lebe, dass es eben dem Feuer Stand hat? Was sind die Sachen, die Gott Freude machen? Und wenn ihr für das so ein Lektüre wollt, wo ihr sagt, mit dem kann ich es vielleicht auch ein prüfen, dann möchte ich euch den Jakobusbrief ganz fest ans Herz legen. Weil der ist sehr praktisch. Und der redet wirklich ganz stark auch, ich würde sagen, auch in unsere Zeit rein. Ich habe dort gemerkt, als ich das gelesen habe, und ich dachte, unglaublich. Ich habe mein Gefühl, der redet in unsere Generation, in unsere Zeit rein. Der beschreibt Sachen, denke ich, der beschreibt die Situation, wie unsere Welt heute ist. Wahrscheinlich war es hier auch so gewesen, aber es ist immer noch absolut gültig. Es geht dort um wirkliche Weisheit, um Freundschaft mit der Welt, über andere Urteile, über falsche Sicherheiten und auch über das Urteil von Gott über den Reichen. Ich möchte euch einfach zwei Verse von dem dann nachher vorlesen. Ich bin überzeugt, dass Jakobus eben genau das auch für heute geschrieben hat. Dass das nicht irgendwie einfach aus einer anderen Zeit ist, sondern dass das wirklich auch noch in die heutige Zeit hineinpasst. Und ich möchte euch zwei Verse aus dem Jakobus 3 lesen, Vers 17 und 18. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selbst Frieden schafft, wird der Gerechtigkeit erben, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Nur wer selber Frieden schafft, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Wenn wir wollen, dass Jesus in unserem Leben, dass der Heilige Geist in unserem Leben Platz findet und wir wie Reben am Weinstock, wie wir es im Johannes 15 lesen, wenn wir verbunden bleiben, dann brauchen wir die Wachsamkeit auf die Stimme Gottes in unserem Leben. Und die Bereitschaft, uns von Gottes Geist immer und immer wieder reinigen zu lassen, dort, wo wir falsch abgebogen sind. Möge uns Gott immer wieder die Weisheit schenken, in dem ihnen zu bleiben, nach dem uns auszustrecken. Ich werde euch jetzt zum Schluss wieder einen Moment noch von der Stille ermöglichen. Legen wir doch Gott unser Leben an diesem Pfingstsonntag hin und bitten wir um Reden in unsere ganz persönliche Lebenssituation hinein. Nehmen wir bewusst Gottes Gegenwart mit all unseren Sinnen wahr. Vielleicht braucht es das, dass Gott uns etwas zeigen kann. Vielleicht musst du dich dazu ein bisschen bewegen. Und ich mache jetzt da bewusst auch auf. Ihr könnt auch rausgehen, mal hören, mal schmücken. Vielleicht gibt es irgendetwas, wo Gott euch sagt, ihr könnt auch da reinbleiben, sind ganz frei. Einfach, was ihr das Bedürfnis habt. Ein Ding ist, redet nicht. Bleibt einfach still und lasst also von euch wirken. Hört. Und versuchen, wie einfach offen zu sein für das, was Gott jetzt gerade euch ganz persönlich sagen will. Ich rufe nachher wieder zurück und dann machen wir noch einen Abschluss. Du gehst noch kurz beten. Jesus, ich möchte dir danken sagen, dass du jetzt einfach die Zeit, den Moment auch nutzt, dass wir ganz persönlich so einen Moment in deiner Gegenwart haben können. Dass wir angehaucht werden von deinem Heiligen Geist. dass wir berührt werden können, dass wir erfüllt werden mit deiner Gegenwart. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du ganz individuell das wirklich einfach kannst. Du weißt, wer wie ist und wer wie das braucht. Danke, dass du die Individualität hast, so wie du verschiedene Sprachen hast können anwenden, kennst du auch unsere Herzenssprache und weißt, wer was bei uns wie anklingt. Und ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du jetzt auch in den nächsten paar Minuten unter uns tun willst. Amen. Sind ganz frei. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du noch der gleich bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich möchte dir Danke sagen für deinen Heiligen Geist, wo heute noch der Zugang ist, dass wir Zugang haben zu deinem Gnadenthron, dass wir können erkennen, dass wir können verstehen, dass wir dein Wort können verstehen, dass wir dich können verstehen, dass wir können an unserem Glauben festhalten. Wir haben deinen Geist nötiger denn je. Danke, dass du uns immer wieder beschenkst, berührst, uns ausfüllst mit deiner Gegenwart und wir so auch können in dieser Welt, wo wir heute drinstehen, Zeugen sein, können ein Licht sein, können Salz sein, können das weitergeben, was du uns aufs Herz gibst. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Geist, der jeden Tag neu ausgossen ist in unsere Herzen. Dir sei Lobpreis und Anbetung.